Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
In der heutigen Folge des Freelancer-Podcasts möchte ich ein bisschen über mein Side-Projekt sprechen, was ich die letzten 12 Monate zusammen mit meinem Bruder aufgebaut habe. Es geht heute also nicht so sehr ums Freelancing, sondern eher ums Unternehmertum. Auch wenn ich finde, dass das Ganze eigentlich Hand in Hand geht, weil ich finde, dass beides super voneinander profitieren kann. Kurzer Recap, ich habe vor 6 Jahren Goodlands gegründet und damals sind wir gestartet ohne Kapital. Also wir haben wirklich kein Geld gehabt, um das Ganze zu bewerben oder für all diese Dinge, die dann so anfallen, wenn man eine Firma gründet. Das kostet erstmal viel, viel Geld und das habe ich im Wesentlichen übers Freelancing finanziert. Also diese Zeit, in der man einfach noch kein Geld damit verdient und vor allem eher Ausgaben hat, die haben für mich wurden durch das Freelancing getragen. Andersrum kann man dann irgendwann durch den sich aufbauenden Einkommensstrom von diesem Side-Projekt wiederum im Freelancing sehr viel gelassener werden, weil man nicht mehr so auf jedes Projekt angewiesen ist, weil es einen festen Betrag gibt, der vielleicht jeden Monat reinkommt, oder das wäre zumindest das Ziel für mich immer. Es hat einfach in dem Fall sehr viele Vorteile. Klar, man muss erstmal seine Zeit ein bisschen splitten. Also man fragt sich jetzt vielleicht auch so, okay, wie kriege ich das zeitlich noch unter? Man muss ein bisschen gucken, dass man für sich eine Balance findet zwischen diesen beiden Modellen. Für mich ist es aber eine absolut perfekte Kombi, weil das macht Freelancing dann wirklich frei, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann mir meine Kunden jetzt mehr oder weniger aussuchen. Ich muss nicht mehr, bin nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich jetzt ein Projekt annehme, was vielleicht gar nicht so sehr meinen Vorstellungen entspricht, und im Side-Projekt hat man immer die Option, wenn es wirklich gut läuft, dort auf Vollzeit zu gehen oder dann jeweils auf Freelancing wieder zu gehen, wenn das Side-Projekt nicht mehr so gut läuft. Es macht für mich absolut Sinn, diese Kombi zu fahren. So habe ich mir gedacht, hat einmal schon gut funktioniert, und Freelancing oder generell Selbstständigkeit bedeutet für mich, ich kann meine Ideen frei ausleben, beziehungsweise kann, wenn ich Lust habe, etwas umzusetzen, das auch einfach tun. Und nach 6 Jahren wollte ich das Ganze jetzt gerne nochmal wieder tun, diese ganze Gründungsphase, und habe gemeinsam mit meinem Bruder Odyssey Live gegründet. Das ist was komplett anderes als Goodlands oder dieser ganze Freelancing B2B-Bereich, in dem ich mich aktuell bewege. Deswegen auch umso aufregender, wie diese ganzen, auch wie man das Marketing da macht und so jetzt zu erleben. Ganz kurz erklärt, Odyssey Live ist ein Online-Escape-Room. Wenn ihr schon mal ein Escape-Room gespielt habt, dann kennt ihr so das Prinzip, ne? Man wird in einem Raum eingeschlossen und hat meistens 1 Stunde Zeit, um aus diesem Raum zu entkommen, muss dabei Rätsel lösen, und es ist eine coole Team-Sache. Habt ihr vielleicht schon mal auf einer Weihnachtsfeier oder sowas gehabt oder mit Freunden. Wir sind bei uns im Freundeskreis große Fans von solchen Escape-Rooms beziehungsweise auch so Rätselspielen und haben uns schon während der Pandemie immer gedacht, das ist eigentlich cool, wenn man sich so eigene Escape-Szenarien, also so Rätsel baut, auf den Freundeskreis, auf die Gruppe zugeschnitten, haben uns da ausgelebt mit Rätselerstellung und Storywriting und sowas, teilweise über Monate mal vorbereitet und sowas. Ich bin auch jemand, der sehr viel so bastelt. Also ich baue gerne irgendwie Anwendungen. Wir haben eine Pokerrunde, wo wir ein komplettes Turniersystem haben mit Rangliste und sowas als Anwendung. Und jeder kann seinen Stand abfragen und so. Also es ist alles sehr vielleicht nerdig und verspielt. Aber aus sowas entwickelt sich manchmal auch irgendwie ein cooles Projekt. Und so eben jetzt Odyssey Live. Wir haben nämlich einen Escape Room gebaut, der rein online stattfindet. In unserem ersten Szenario ist man da Teil einer Hackergruppe und muss Vermisstenfälle aufklären in einem kleinen Ort, für den wir extra auch recherchiert haben, in welcher Location wir das stattfinden lassen wollten, weil wir das Ganze eben so realitätsnah wie möglich machen wollten und gedacht haben, okay, dann soll es bitte diesen Ort auch geben und die umliegenden Lokalitäten, die wir vielleicht erwähnen innerhalb der Story und so weiter. Uns war halt sehr wichtig, dass das Ganze so immersiv wie möglich ist, also es sich wirklich so anfühlt, als wenn man jetzt Teil dieser Gruppe ist beispielsweise. Ist einfach eine coole Aktivität für einen Freundeskreis, für eine Firmenfeier, als Team-Event einfach. Und ich will da, glaube ich, gar nicht zu viel drauf eingehen, was einen da erwartet. Auf odysseylive.de haben wir einen Trailer und auch so Behind-the-Scenes-Infos und es ist sowas, darauf muss man sich einfach einlassen. Ich glaube, dass Leute, die Spaß an Rätseln haben oder so Teamaktivitäten, das sehr, sehr feiern werden. In dieser Folge möchte ich aber eher darauf eingehen, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Gestartet sind wir im Dezember letzten Jahres und der Auslöser dafür war, dass das ganze Thema KI, ChatGPT und so gerade so prominent überall war und mir so ein bisschen den Anreiz gegeben hat zu sagen, okay, diese Idee, die war schon länger so ein bisschen im Hinterkopf, dass man aus diesen Escape-Abenden, die wir im Freundeskreis organisiert haben, ja eigentlich mal mehr machen könnte und vielleicht das auch mal einer breiteren Masse in irgendeiner Form zur Verfügung stellen kann. Wie genau, war da noch nicht so klar, aber ich hatte diese Idee noch im Hinterkopf und mit KI war halt so diese neue Möglichkeit geboren, Dinge effizienter, schneller umzusetzen, für die man sonst wirklich deutlich länger gebraucht hätte. Das war so der Anstoß. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, hey, du bist Experte für Design, Mediengestaltung, all diese Dinge, die dafür extrem notwendig sind, weil das ist ein sehr, sehr visuelles Produkt, was wir da liefern. Es muss viele Videosequenzen zwischen den Rätseln geben. Es muss Designs für Charaktere, für Gegenstände, Hinweise in dem Szenario geben. Und so war diese Kombi einfach sehr, sehr gut, dass mein Bruder da diesen gestalterischen Part ergänzt und ich mich da sehr auf diesen Produktentwicklungen und vor allem die Software dahinter konzentrieren konnte. KI war eben der Auslöser und wir haben gesagt, okay, wie können wir das maximal zu unserem Vorteil nutzen, dass es diese Tools jetzt eben gibt und da möglichst effizient so ein Produkt erstellen. Es ging eigentlich schon beim Namen los. Wir hatten uns überlegt, okay, wir wollen Odyssey, das kam uns so als Idee, damit drin vorkommen lassen, weil das am besten für uns beschreibt, was so ein Escape-Spiel, was wir rausbringen wollen, hat. Also so eine Reise mit Hindernissen sozusagen, eine beschwerliche Reise und das ist eben eine Odyssey. Den Namen allein, das ging natürlich nicht, allein schon aus markenrechtlichen Gründen. Es gibt sehr, sehr viel in dem Bereich mit dem Namen. Und wir haben uns überlegt, okay, was kann man da noch als Zusatz wählen, was das noch gut beschreibt. Und für dieses Brainstorming haben wir ChatGPT benutzt, haben einfach gesagt, hey, gib uns mal für Folgendes, das ist unser Geschäftsmodell, das wollen wir im Namen haben, gib uns einfach mal 10 bis, 50 Ideen, die in die Richtung gehen, was wir als Markennamen benutzen können. Und irgendwann ist dieser Zusatz live aufgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann von ChatGPT tatsächlich kam. Aber das beschreibt in dem Fall noch sehr gut, was wir machen, weil unsere Rätsel bzw. unsere Escape Room-Szenarien entwickeln sich live. Also man startet das Spiel und alles passiert sozusagen in Echtzeit, wenn man gestartet hat. Das ist so ein bisschen die Namensfindung gewesen. Also wir haben erstmal so eine Branding-Phase. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man startet, überlegt man erstmal, okay, wie soll der Bums eigentlich heißen? Wie ist der Name überhaupt noch verfügbar? Gibt es die Domain noch? Das ist ja auch so. Dann erstmal zu schauen, gibt es diese Domain noch? Ist das ein Markenname, der im Markenregister auftaucht? Gibt es da schon nennenswerte Einträge irgendwie bei Google zu? Das muss man alles checken. Und da hat KI, beziehungsweise in dem Fall ChatGPT, sehr geholfen, um so ein bisschen Recherche-Tasks zu machen, um Sachen zu checken und so weiter. Dann die Logo-Gestaltung, da haben wir überhaupt nicht auf KI gesetzt, was man inzwischen auch sehr gut machen kann. Ne? Es gibt bei ChatGPT inzwischen Add-ons und auch andere KI-Tools, die sich mit Schrift besser umgehen können. Wer das mal in der Vergangenheit diese Bildgenerierung benutzt hat, weiß, Schrift ist immer so ein Ding bei KI. Inzwischen geht es ganz gut. Und es gibt extra so Logo-Tools. Ist jetzt aber schon alles immer in so eine sehr generische Richtung. Deswegen, wir haben gesagt, das wollen wir einfach noch nicht der KI überlassen. Das machen wir schon alles selber. Und so ist dann das Odyssey Live-Logo von Luis, meinem Bruder, designt worden. Mit dem Logo und dem Namen konnten wir losziehen und uns überlegen, okay, wie wollen wir eigentlich die Story aufziehen? Das ist für unser Produkt ja ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir leben davon, dass wir gute Geschichten oder gute Escape-Room-Szenarien bauen. Bei klassischen Escape Rooms steht das immer so ein bisschen im Hintergrund. Also wie gesagt, wer schon mal so ein Escape Room gespielt hat, meistens geht man da rein. Es ist zwar irgendwie das Theme, dass man, weiß ich nicht, aus einer Grabkammer entkommen muss oder sowas, aber es ist dann nur die Deko im Raum meistens, die darauf schließen lässt. Und es gibt jetzt keine Geschichte, der man von Anfang bis Ende folgt, so richtig zumindest. Ich will da jetzt auch keinen Escape Room Unrecht tun, die das machen, aber die ich gespielt habe, waren da immer sehr sehr simpel gehalten. Das wollten wir halt anders machen. Bei uns soll es primär so um so eine Geschichte gehen oder man soll auf jeden Fall das Gefühl haben, dass man so Teil einer Geschichte wird. Und umso wichtiger natürlich diese Findungsphase der Storyline. Haben uns dafür so ein Storyboard in Figma erstellt und haben überlegt, okay, wie fängt das Ganze eigentlich an und wie soll es enden? Glücklicherweise hatten wir schon so ein bisschen was durch dieses im Freundeskreis gespielte Szenario, wo wir eben schon den Grundpfeiler der Story hatten. Ja, wie gesagt, ich will da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, seht ihr auf der Seite, wenn ihr euch dafür interessiert, aber es geht im Wesentlichen um so einen Cyber-Thriller, der in so einer Kleinstadt spielt und wo man vermissten Fälle aufklärt, in dem Sinn, so ganz abstrakt genannt. Und dafür haben wir halt viel recherchiert, okay, wie heißen Protagonisten, wie heißen Antagonisten, wie können wir den Firmennamen nehmen. Dieser Ort, Löwenberg ist es letztlich geworden in Brandenburg, den gibt's wirklich, den haben wir auch über ChatGPT recherchieren lassen, haben gesagt, ey, gib uns 100 Orte im Raum Brandenburg, die nicht mehr als so und so viele Einwohner haben und die ländlicher liegen und so weiter. Weil wir natürlich im Kopf hatten, okay, wir wollen irgendwie einen Ort, der soll ländlich sein, da sollen nicht so viele Leute leben, das soll so und so sein und das kann man halt sehr gut mit ChatGPT entsprechend recherchieren. Wir haben die Rätsel teilweise um so kreative Aspekte ergänzen lassen mit ChatGPT. Also beispielsweise haben wir ein Rätsel gehabt, wo wir Namen brauchten für Akten in einem Polizeiserver und wir wollten halt nicht so klassische Max Mustermann Namen da irgendwie nehmen, die man sich so selber ausdenkt, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen, weiß ich nicht, typische Namen im Raum Brandenburg, was auch immer. Und da kann ChatGPT auch wunderbar helfen, um solche kreativen Aspekte zu brainstormen. Und sowas kann man auch, glaube ich, einfach inzwischen sehr gut einsetzen für alle Arten von Storytelling Posts, für kreative Aspekte. Was man, finde ich, an diesem Punkt schon gemerkt hat, der Einsatz von KI, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, war halt nicht so, dass man damit jetzt den kompletten Denkprozess ersetzen konnte, sondern es war eher so ergänzend immer. Man hat sich so zugearbeitet und so einfache Recherchetasks, wo man jetzt normalerweise auf Google gehen würde und sagen würde, wie heißen Leute, gib mir irgendwie eine Namensliste, wie heißen Leute da und so weiter, das kann halt ChatGPT sehr viel schneller, effizienter und auch vor allen Dingen personalisierter auf das, was man jetzt gerade vorhat. Dann der ganze Anwendungsentwicklungsprozess, also wir brauchten dafür ein System, was im Wesentlichen alle Nutzer miteinander synchronisiert, also wenn ein Nutzer diesem Rätsel beitritt, muss es so eine Art Lobby-System geben, wo sich alle Teilnehmer sammeln konnten und Teilnehmer mussten über den weiteren Verlauf synchronisiert werden, also wenn auf Start gedrückt wird, musste bei allen gleichzeitig diese Videosequenz laufen und bei allen gleichzeitig enden und dann das Rätsel beginnen und wenn jemand das Rätsel löst, dann wird bei allen das nächste Rätsel und die nächste Videosequenz ausgelöst. Und dieser ganze Entwicklungsprozess, ich bin Anwendungsentwickler, ich kann das alles, aber es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man gewisse Dinge, wofür man jetzt normalerweise auch als Entwickler auf Stack Overflow oder andere Tools umschweifen würde, um zu gucken, okay, wie sortiere ich jetzt hier so eine Liste oder wie mache ich jetzt hier am besten so ein Lobby-System. Da kann man halt wunderbar ChatGPT für benutzen, muss dann immer selber nochmal validieren, ist das vom Inhalt her korrekt. Deswegen glaube ich, für zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da auch als Entwickler oder generell Expertinnen und Experten in einer ganz guten Position, weil wir eben mit dem gewiss Generierten was anzufangen wissen. Also wir wissen, ist das was man so verwenden kann oder nicht und wir können im Zweifel ein, zwei kleine Änderungen vornehmen lassen und dann ist es so, wie es sein soll. Es hat mir in der Entwicklung von dem System unglaublich viel Zeit erspart. Also ich musste Dinge, die ich normalerweise dann händisch hätte alle runterschreiben müssen, einfach nicht runterschreiben. Dann haben wir für die Rätsel viel so Personen gebraucht. Also ne, wir haben Charaktere gehabt und die wollten wir natürlich abbilden und auch in verschiedenen Posen abbilden. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Instagram-Profil von einer Person, das man im Laufe des Rätsels finden und stalken muss, sag ich mal. Man muss Informationen über diese Person rausbekommen und man sucht dafür auf Instagram ein Profil und dieses Profil haben wir halt ausgeschmückt mit KI-Posts. Also wir haben erstmal ein Profilbild, wir brauchten eins, wo dieser Mensch auf einer Party zu sehen war, wir brauchten eins, wo die Person im Urlaub vielleicht ist und wir haben dafür einfach ein Grundbild generiert, gesagt, eine Person mit folgenden Charakteristiken oder mit folgenden äußeren Merkmalen, und haben dieses Bild dann immer wieder als Basis. Man kann bei Midjourney, das ist dieses Bildgenerierungstool, kann man einen Input geben und sagen, mach bitte mit dieser Basis Folgendes. Und dann haben wir immer gesagt, diese Person, weiß ich nicht, auf einer Party mit Glas in der Hand oder was auch immer, diese Prompts zu schreiben, da kommt man recht schnell rein, wenn man das mal so bedient. Und für Midjourney haben wir, glaube ich, jeweils $5 im Monat bezahlt für die Laufzeit des Projekts. Das hat sich auf jeden Fall gerechnet. Ist natürlich, man sieht immer noch, dass es KI-generiert ist. Und ich glaube, in Zukunft, wenn wir das Kapital aus Verkäufen haben für weitere Szenarien, wird man da auch mal auf Zusammenarbeiten mit Leuten setzen, die da auch Custom-Dinge für uns erstellen können. Aber ich meine, wenn man so ein Side-Projekt startet ohne Kapital dafür, dann hat man einfach nicht das Geld, um jetzt einen Freelancer angemessen zu bezahlen beispielsweise, der das macht. Insofern war das für uns im Prinzip die einzige Möglichkeit, um diese Ideen erstmal gut umzusetzen. In dem Fall war es in der im Charakterdesign, wir haben teilweise wir brauchten ein Firmengebäude, wir brauchten so ein Luftbild von diesem Firmengebäude, all das konnte Midjourney sehr, sehr gut abdecken, sonst hätten wir wahrscheinlich irgendeinen Drehort oder einen Ort, wo wir Fotos machen können, finden müssen. Und ja, das wäre einfach für dieses Projekt, hätte den Rahmen gesprengt. Ne? Insofern, wir konnten das mit sehr minimalistischen Mitteln ein Ergebnis, das, wie ich finde, sehr, sehr professionell wirkt, erzielen. Und auch bei den Videosequenzen konnten wir beispielsweise, wir brauchten einen Charakter, der redet. Dafür haben wir Synthesia benutzt. Das ist dann so eine KI, die Text-to-Speech-like funktioniert. Also man gibt einen Text ein und es kommt eine Person, die relativ lebensecht aussieht, raus, die diesen Text dann spricht. Und das konnten wir einsetzen, um einen Part zu generieren, wo eben eine Person redet. Wir haben teilweise Synchronsprecher bezahlt dafür, für Parts, teilweise aber auch für KIs eingesetzt dafür, weil wir so viele Stimmen brauchten. Und dafür haben wir die KI von 11 Labs benutzt. Damit kann man so Voice-Overs erstellen, die sehr, sehr professionell schon klingen. Hat alles seine Grenzen, endet zum Beispiel wo Emotionen irgendwo rein müssen. Also es ist immer sehr, sehr sachlich alles. Aber ging. Also konnten wir für einige Stimmen und Radiodurchsagen und sowas, die wir dann teilweise an einer Stelle generieren, wir eine Radiodurchsage, die ist dann variabel, je nachdem, ob ein Rätsel vorher geschafft wurde oder nicht. Also es verändert so ein bisschen die Geschichte. Und da brauchten wir zwei Varianten für und die konnten wir dann mit dieser KI generieren von 11 Labs. Das war so ein bisschen so der Entwicklungsprozess. Wir haben uns dann Mitte des Jahres, war so langsam diese Story fertig. Wir haben alle variablen Enden fertig gehabt. Wir hatten die Videosequenzen irgendwann fertig und haben uns dann an diese ganzen organisatorischen Sachen gemacht, die gar keinen Spaß machen. Also wir brauchten eine Datenschutzerklärung. Wir müssen die Firma anmelden. Also wir haben dann beim Finanzamt ein Gewerbe angemeldet, eine GbR. Wir haben das Firmenkonto eröffnet, sind da, für den das interessiert, bei Finomen gelandet. Die machen Geschäftskonten dann auch für Gesellschaften. Ist auch so eine Neobank. Haben die ganzen Legal-Themen alle behandelt. Haben Landingpages gebaut und dann sind wir in den Produkttest gegangen. Also wir haben mit ganz vielen Freiwilligen sozusagen abends gesessen in Voice Calls und haben die das spielen lassen, weil wir natürlich erstmal zu dem Zeitpunkt nur unsere Position kannten. Ob das zu schwer war, ob das nicht zu schwer war, wussten wir halt nicht. Wir haben das halt aus unserer aus unserer Zwei-Mann-Schmiede sozusagen gemacht und danach wusste man halt nicht so richtig, ob das jetzt, kommt das an, ist das überhaupt, macht das Spaß, so zu spielen, ist das zu schwer, zu leicht, und haben über 10 Produkttests gemacht, also wirklich dann Gruppen gehabt, die das durchgespielt haben und uns anschließend Feedback gegeben haben. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie kriegen wir Nutzer auf dieses Produkt? Es ist ein B2C-Produkt. Ich kenne mich mit B2B-Marketing einigermaßen aus, also mal ein bisschen eine andere Welt. Wir haben dann recht schnell gesehen, okay, TikTok ist für uns so der Kanal, wo wir organisch erstmal gut Nutzer herbekommen können. Wenn man am Anfang einfach noch nicht so Geld in Werbekampagnen stecken kann. TikTok fahren wir jetzt eine relativ einfache Strategie. Wir wollen möglichst schnell auf 1000 Follower wachsen, weil man vorher nämlich keine Links in die Bio packen kann. Und das ist für uns halt sehr, sehr schwierig, um dann da Leads zu generieren, wenn das nicht geht. Das heißt, Strategie ist jetzt gerade, möglichst Content machen, der Follower erzeugt. Da kommt uns gerade sehr gelegen, dass Joko und Klaas gerade ein Schatzsuchen-Rätsel veranstalten und da jeden Tag ein Rätsel veröffentlichen. Und nun sitzen wir da jeden Abend 20.15 Uhr und müssen das möglichst schnell lösen, um dann die Lösung auf unserem TikTok als so ja aufbereitetes Short zu posten. Funktioniert sehr gut. Das erste TikTok hat 50.000 Aufrufe bekommen und wir sind jetzt irgendwie so bei 150 Follower Stand jetzt gerade. Ist noch ein bisschen was offen, aber das geht jetzt auch noch ein paar Tage und hoffen halt, wie gesagt, möglichst schnell auf diese 1000 Follower anzuwachsen, damit wir dann Content machen können, der darauf ausgelegt ist, Leuten unser Spiel, wenn man so nennen möchte, näher zu bringen, also unsere Escape Rooms. Und das wird so in Form von UGC-Content wahrscheinlich, also User-Generated Content. Das sind so, kann man sich ein bisschen wie Influencer-Marketing vorstellen, nur dass man die Leute das nicht auf ihren Kanälen posten, sondern dir das Video dann zuschicken. Also du bezahlst im Prinzip Leute, dass sie das Produkt vorstellen, testen, was auch immer. Und mit der Aufnahme kannst du dann selber werben. Und das haben wir gesehen, das funktioniert sehr gut im Brettspielbereich. Und da wir uns in so einer ähnlichen Sparte befinden, hoffen wir, dass das ein Hebel sein könnte. Ansonsten geht bei uns viel wahrscheinlich über auch Facebook-Ads, also targetiert auf Leute, die sich für Escape Room interessieren. Google Ads wahrscheinlich mit Wörtern wie Online Escape Room wird interessant werden. Das sind so die Überlegungen. Kooperationen, das ist was im Freelancer Space für Goodlands auch sehr gut immer funktioniert hat. Und das werde ich hier auch so fahren, dass ich mich möglichst mit Leuten aus dem Escape-Sektor, aus der Szene zusammentue und da in irgendeiner Form Synergien schaffe. Ja, aber dieser ganze Marketingprozess ist halt so eine Findungsphase. Das war es bei Goodlands damals auch. Also Dinge, die man am Anfang denkt, die super funktionieren, die funktionieren dann irgendwie nicht so gut und umgekehrt. Man muss einfach gucken, was dann klappt und auch wie unsere Kunden so ticken. Aber das ist der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Also wir sind gerade frisch am Freitag gelauncht und hoffen jetzt möglichst schnell unsere Nischen oder beziehungsweise unsere Marketinghebel zu finden, über die das geht. Und das Schöne ist, da ist jetzt überhaupt kein Druck drauf. Also wir müssen da jetzt nicht sofort gute Umsätze mitmachen oder sonst was. Das ist alles etwas, was moderat auch nebenher laufen kann. Und da es ein Passion-Project ist, wie man so schön sagt, ist es jetzt auch nicht so der absoluten Gewinnmaximierung unterlegen, sondern es ist auch einfach was Spaß macht. Wenn ihr irgendwie Bock auf Kooperation habt, wenn ihr sagt, ich finde die Idee cool, ich habe folgende Ideen dazu, Ergänzungen. Wir werden zeitnah ein B2B-Produkt oder eine B2B-Variante rausbringen, die dann für Firmenfeiern, Team-Events, also vor allem für Remote-Teams, wenn ihr das so als Team-Event, Weihnachtsfeier, was auch immer machen wollt, kommt dann wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt, Bock, Kooperation, schreibt mir sehr, sehr gerne über LinkedIn oder über die Mail, mail@freelancer-podcast.de. Checkt das gerne aus. Wir haben gerade noch so einen 15% Launch-Rabatt laufen, glaube ich. Launch15 müsste der Code sein, ja. Ich pack's nochmal in die Shownotes. Launch15 für 15% Rabatt auf die Odyssey. Habe ich hier jetzt nochmal den Influencer zum Schluss gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche geht es dann gewohnt weiter mit Freelancer-Content hier im Freelancer-Podcast.